Hallo, liebe Fotopodcaster. Herzlich willkommen zur Folge 62. Heute sind mit dabei in einer ganz kleinen privaten Runde der Tino.
Herzlich willkommen. Hallo.
Und ich, der Michael. Hallo. Heute, wenn auch mit einer kleinen Verspätung, haben wir für euch ein paar Themen zusammengesammelt. Und Tino, willst du ganz kurz mal anfangen mit einer kurzen Vorstellung?
Genau. Es geht damit los, kleiner Nachtrag, die Nikon D7000 hat eine neue Firmware bekommen und damit auch verbunden Lightroom 3.4.1 ist erschienen, ein kleines Update.
Ja, dann kommen wir zu einem Thema mit Rucksäcken und zwar relativ kontrovers. Tino ist auf der Suche nach einem kleinen Packmaß, was den jeweiligen Ansprüchen einer Fototour genügt und ich bin auf der Suche nach was Größerem.
Dann möchten wir euch einen Strobist-Workshop ankündigen.
Ja, und ich habe mir etwas kunterbuntes, flaches, multifunktionelles gekauft. Eine Photoshop-Tastatur, die ich ganz kurz vorstellen möchte.
Genau, das waren eigentlich schon alle Themen, die wir uns so aufgeschrieben haben, Michael, oder?
Ja, so ist es. Und dementsprechend fangen wir jetzt einfach mal an.
Genau, vielleicht zuallererst ein bisschen Technik vorweg. Nikon hat eine neue Firmware 1.0.2 für sein Modell D7000 veröffentlicht. Wer es noch nicht hatte, sollte es nach Möglichkeit aufspielen. Es gibt die Option Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung, wurde optimiert. Dann gab es auch ein Update bezüglich der Probleme, die aufgetreten sind, wenn die Filme am PC weiterverarbeitet werden sollten. Und die Weiterverarbeitung der RAW-Dateien aus der D7000, wenn man die Nikon-Software Capture NX und View NX verwendet. Und noch ein kleines Problem mit dem GPS-Modul von Nikon, dem GP1, wurde auch behoben. Ja, und wo wir schon so bei Updates sind, Lightroom hat letzte Woche ein kleines Update veröffentlicht, nachdem die Version 3.4 veröffentlicht worden ist, ist gleich ein, zwei Wochen später die Version 3.4.1 erschienen. In der Version 3.4.1 werden zusätzliche Kameramodelle unterstützt, unter anderem die Nikon 5100 und die Fuji Finepix X100.
Und von der Software-Seite kommen wir jetzt auch zu etwas Soften, dem Thema Rucksäcken. Angenehm zu tragen, in der Gewichtsklasse sehr unterschiedlich. Ihr kennt vielleicht auch noch mein kleines Problem mit meinem Fotorucksack und Air Berlin. Ich habe ja zusätzlich auch 8 Kilo abgenommen, nee, gelogen 5 Kilo abgenommen, um einfach diesem Diskussionspunkt ein wenig entgehen zu können. Nein. Also Rucksäcke gibt es in Hülle und Fülle. Die einen haben ganz große. Ich wundere mich immer, wie Marek sein Ding tragen kann, ohne auf den Rücken zu fallen und wie ein Maikäfer mit den Beinen strampelt, in der Luft liegen zu bleiben.
Ja, das habe ich auch gedacht bei den Fototagen.
Also Wahnsinn, der ist ja noch ein Ticken größer als meiner. Und wir schauen jetzt einfach mal, was für Ansprüche wir denn so an den Rucksack haben. Denn Tino ist, wie vorhin schon angesprochen, eigentlich auf der Suche nach einem kompakten Packmaß. Er möchte praktisch die Tasche immer mal so packen, dass sie für den Einsatz genügt und reicht. Ich habe derzeit einen Lowpro Compute Tracker AW, nicht in der Trolley-Variante. Bin mit dem auch sehr zufrieden, nur habe hier das Problem, dass ich das Standard-Equipment, was ich so bei manchen Veranstaltungen dabei habe, nicht mehr ausreichend gut unterbekomme. Aber Tino, gucken wir erstmal bei dir und steigern uns dann peu à peu in die größeren Varianten.
Genau, fangen wir bei mir an und kommen dann zum Höhepunkt bei dir, Michael.
Ja, super.
Nein, also man muss ja überlegen, was nehme ich mit, was habe ich für einen Anlass? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du losgehst und du hast ein Hochzeitsshooting, dann kommst du wahrscheinlich mit einer kleinen Reisetasche nicht aus. Und ich bin am vergangenen Wochenende in Halle gewesen, habe diese wunderschöne Stadt besucht und mir überlegt, okay, ich brauche einen kleinen Reisekoffer, wo meine ganzen Kleidungsstücke mit drin sind, wo Handtücher mit drin sind, wo vielleicht noch ein Getränk mit dabei ist, ein bisschen Verpflegung. Und man überlegt, irgendwann ist die Tasche voll und wie viele Taschen will ich noch mitnehmen? Brauche ich einen Laptop? Was brauche ich eigentlich? Und ich habe mir überlegt, ach, eigentlich willst du was Kleines mitnehmen. Wenn man durch die Stadt marschiert, man hat sich ja so ein paar markante Punkte herausgesucht, überlegt mal gut, was will ich mitnehmen? Will ich wirklich immer einen schweren Rucksack mit mir schleppen? wenn ich unterwegs noch was zu trinken kaufe, das noch im Rucksack habe oder ich finde noch irgendwo etwas Schönes, was ich mir kaufe, habe ich das auch noch zu schleppen. Also nehme ich was Kleines mit. Gut. Ich habe mir also eine kleine Fototasche mitgenommen, die ich mal geschenkt bekommen habe. Ich muss mal gerade gucken, da es ist von Crumpler, das Modell gibt es leider nicht mehr. Und da passt so rein meine D7000 mit dem 2470 2,8 Zoom-Objektiv von Nikon. Und wer das Objektiv kennt, der weiß, das ist also ein richtig schweres Gerät. Allein die Lichtstärke 2,8, da sitzt einfach Glas drin. Und das Objektiv, das wiegt bestimmt das Zweifache der Kamera. Und ich habe gedacht, ja, pack mal ein, das kriegst du schon gut mit. Und ich habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Ich war ziemlich unglücklich damit. Die Kamera im Rucksack mit Objektiv machte den Hauptbestandteil des Gewichtes im Rucksack aus. Und das ging nicht. Also wenn ich dann die Kamera mal rausgenommen habe, habe ich gemerkt, wie schwer das Teil überhaupt ist. Und es macht einfach keinen Spaß, wenn man einfach durch die Stadt schlendert und sich ein paar Sehenswürdigkeiten anguckt, ständig so ein schweres Gerät hinten auf dem Rücken zu haben. Und so bin ich eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, mir reicht eigentlich ein kleines sogenanntes Reiseobjektiv. Und zwar das 18 bis 105 mm, hat eine Blende von 3,5 bis 5,6 und also offenblendig. Und das ist total klasse. Es hat ein geringes Gewicht. Und von der Brennweite kann ich sowohl weitwinklig arbeiten, auch bis in einen ganz guten Zoom-Bereich. Und vor allen Dingen, was mir wichtig ist, ist eine relativ kleine Bauform. Das passt also locker in eine kleine Fototasche. Und darüber hinaus hat es auch noch einen Bildstabilisator. Gut, und dieses Objektiv hat eine relativ geringe Verzeichnung und eine ganz gute Abbildungsqualität. Und selbst wenn ich mal irgendwie in die Architekturfotografie gehe, kann ich damit Lightroom die geringe Verzeichnung, die ich da habe, immer noch wieder ausgleichen. Michael, wie geht's dir, wenn du unterwegs bist?
Wenn ich unterwegs bin, dann habe ich nach dem Air Berlin-Vorfall von damals tatsächlich versucht, das Gewicht zu minimieren. Und es ist einfach schwierig. Wenn ich eine Hochzeit oder eine Großveranstaltung fotografiere, ähnlich aber auch bei der Theaterfotografie, habe ich im Endeffekt zwei Buddies dabei und eine Vielzahl an Objektiven. Sagen wir so, vielleicht bei der Hochzeit oder Veranstaltungsfotografie sogar noch ein bisschen mehr als beim Theater. Vor allem lichtstark. Ich habe so im Gepäck 16-35, 2.8, 24-70, 2.8, 70-200, 2.8. Ich habe ein Fisheye 4,5 mm für Crop mit 180 Grad und auch 2.8er Offenblende mit Einstecken. Ich habe zwei Systemblitze, die da mit dazugehören, Speicherkarten. Meistens so irgendwo zwischen 20 bis 32 Akkus, damit ich, wenn ich meine Blitze leer geschossen habe, auch immer wieder nachstecken kann. Und über Stunden wirklich gut ausgerüstet bin und nicht in die Bredouille komme, dass ich nachladen muss. Ich habe die Gegenlichtblenden mit einstecken, ich habe ein Reinigungstuch, was damit dazugehört und komme dann tatsächlich auch ohne den Laptop auf gute 10 Kilo mit der Rucksackhülle und stoße hier eigentlich schon an die Grenzen, denn der Lowpro Compute Tracker ist eigentlich für diese Vielzahl an Objektiven und Sitzgeräte nicht ausgelegt. Also die muss ich schon ineinander stecken, aufeinander legen, mit Angst, dass die Geräte sich vielleicht gegenseitig verkratzen und bin hier jetzt eher auf der Suche nach etwas, das etwas größer ist. Muss allerdings dazu sagen, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf Fototour gehe, dann auch ein eingeschränktes Equipment dabei habe. Dann ist es meistens das 24-70 und das 70-200 schon mit Wechselobjektiv in einem Gehäuse. Das sollte reichen. Jetzt habe ich mal geguckt und wenn ich mir den Compute Tracker anschaue, mit dem ich sehr zufrieden bin, der ist sehr stabil, sehr robust, der hält auch was aus und wenn man meint, es geht eigentlich nicht mehr zu, schafft man es trotzdem noch irgendwie und die Reißverschlüsse reißen nicht auf. Den gab es dann auch mal in einer Variante als Trolley, natürlich auch nicht größer als der Rucksack selber und von Lowpro bin ich eigentlich begeistert und möchte da auch nicht wirklich weg. Mein nächster Wunsch wäre allerdings bei einem Rucksack, der 10 bis 13 Kilo wiegt, dass ich nicht immer auf dem Buckel tragen muss, weil auf Dauer drückt es doch ganz schön. Und dann habe ich mich hier mal umgeschaut und bei Lowpro zweierlei Varianten gefunden. Der eine ist der Pro Runner X450 AW, der im Endeffekt nichts anderes ist als der Compute Tracker. Nur anderes Design, von der Abmessung her sogar noch einen Ticken kleiner. Das heißt, eigentlich für meinen Zweck noch ein bisschen schlechter. Und dann bleibt eigentlich von Lowpro, wenn ich keinen Trekking-Rucksack haben möchte, weil auch da ist das Problem, ich kann ihn nicht hinterherziehen, nur noch ein Trolley, ein Rollkoffer. Der allerdings dann logistisch gesehen ein anderes Problem mit sich bringt. Also der Pro Roller X300, das wäre die Variante, die ich mir jetzt angeguckt habe, und bietet eine Menge an Stauraum. Also das kann man wirklich so sagen. Ja, er hat ein sogenanntes integriertes Reservepack, das mit einem Reißverschluss im Trolley befestigt ist und als Rucksack verwendet werden kann. Diesen kann man herausnehmen und dann bleibt die Kofferschale als normaler Trolley weiterhin verwendbar. So, das Innenteil dient dann als Rucksack, hat ein Fassungsvermögen von 1 bis 2 professionellen Spiegelreflexkameras mit Batteriegriff. Das ist bei mir schon der Fall. 8 bis 10 zusätzliche Objektive, da geht was rein. Blitz oder Zubehör, klar. Und bis zu einem 17 Zoll Notebook. Hier hätte ich den Stauraum, den ich haben möchte. Allerdings habe ich halt das Problem, er ist dann nicht mehr unbedingt Handgepäckgröße entsprechend. Somit müsste ich dann das tun, was ich nie tue, nämlich meine Kameraausrüstung aufgeben. Und hier beißt sich die Ratte in den Schwanz. Für Veranstaltungen, Events, die hier vor Ort sind, ist das überhaupt gar kein Ding. Dann schmeiße ich das Ganze in den Kofferraum, habe an dem Trolley noch eine massive Stativhalterung, die auch mein Manfrotto-Stativ hält, was der Rucksack derzeit nicht kann, und habe alles schön übersichtlich gut aufgeteilt in dem Trolley drin. Wenn ich fliege, müsste ich dann dementsprechend weiterhin auf meinen Rucksack zurückgreifen, auch wenn er schwerer ist als das gestattete Handgepäck. So kann man als professioneller Fotograf, wenn man auch einen Nachweis dafür hat, bei den Fluggesellschaften eine Sondergenehmigung für erhöhtes Handgepäck, sprich schwereres Handgepäck, erwirken. Und somit passt dann auch dieser Rucksack in das Handgepäck. Das ist der kleine Wermutstropfen. Entweder bleibe ich ungefähr bei dem Packmaß und kriege nicht mehr rein, was keinen Sinn macht, oder gehe eine Nummer größer, habe dann den Komfort, dass ich das Ganze hinter mir herziehen kann, alles ordentlicher verstauen kann, als es derzeit möglich ist, aber dann diesen Trolley nicht mehr in das Handgepäck hineinbekomme. Naja, dafür sagt halt im Endeffekt Lowpro, hier hat man ein sogenanntes TSA-Schloss, ein sehr sicheres Schloss zum Verschließen der Reißverschlüsse, aber trau schau wem, auch wenn alles versichert ist, muss man nicht das Risiko eingehen, dass vielleicht etwas fehlt, wenn der Koffer ankommt. Wenn es nicht der Koffer selber ist.
Also man steht ja immer dann vor dem Problem, ist es jetzt noch der Rucksack, den ich brauche, oder ist es im Prinzip eine möglichst kompakte Tasche, wie auch immer, ob es als Trolley ist oder wie auch immer, in die man wirklich sein ganzes professionelles Equipment reinkriegt, oder?
Ja, das ist also wirklich dementsprechend ein Problem. Ich möchte nach Möglichkeit einfach für alle Eventualitäten bei den Aufträgen zum Teil vorbereitet sein. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn man dann Equipment nicht dabei hat oder wenn man es nicht ordentlich verpacken konnte und es im dümmsten Fall fällt es runter und ist kaputt. Mhm. Teurer und dümmer kann es dann eigentlich nicht mehr laufen.
Und wie geht's dir, wenn du jetzt sagst, so, wir fahren mal ein Wochenende raus und ja, ich nehme kleine Tasche mit. Was kommt da bei dir mit?
Ja, also dann ist es bei mir im Endeffekt so, bleiben in Deutschland, dann kommt der Rucksack ins Auto. Mitnehmen tue ich dann aber nur am Mann wirklich das 2470 und das 70-200. 70-200 im Köcher am Gürtel. Das geht in Deutschland. Deutschland ist in der Hinsicht noch sehr sicher und ich habe keine Angst, dass mir jemand meine Sachen klaut oder relativ wenig, je nachdem, wo ich bin, aber nicht so in Brasilien und Südafrika. Mhm. Habe aber auch gerne noch das 10-22 Weitwinkel mit einstecken. Dann ist aber die Frage, wo bin ich, was mache ich? Also.
Genau, also das ging mir auch so, dass ich überlegt habe, es ist natürlich total klasse, wenn dein Objektiv lichtstark ist, wenn du keine Verzeichnungen hast, und gibt da ganz viele Argumente, die auch für deine Objektive, die du gerade aufgezählt hast, sprechen. Und ich habe mir überlegt, ja, bist du in einer Kirche, möchtest du gerne ein lichtstarkes Objektiv haben, wo du mit möglichst geringer ISO-Zahl fotografieren kannst, muss man halt überlegen, nehme ich jetzt extra das zusätzliche Objektiv noch mit, ne? Echt, echt schwierig. Was nehme ich mit, wenn ich jetzt auch mit etwas höheren Anforderungen unterwegs bin? Und da habe ich auch von Lowpro einen Rucksack, den Flipside 400 AW. ist ein Modell, das ist schon etwas länger auf dem Markt, kostet so rund 100 Euro. Und da habe ich drin meine D7000, dann als Ersatzbody die D80 und dann eben auch, wie du schon sagtest, die ist 2470 mit 2,8. Und dann habe ich immer noch bei das 50 mm Objektiv mit Blende 1,4. Das nehme ich unheimlich gerne für offenblendiges Fotografieren, wenn ich auch nur mit Available Light fotografiere oder mit ganz wenig zusätzlichem Licht. Und dann habe ich immer noch drin 2 bis 3 Aufsteckblitze mit Funkauslösern. Und das ist also sozusagen mein Set, was ich auch mitnehme, wenn ich Porträtfotografie mache. Dann habe ich noch so einen kleinen, so eine kleine Stativtasche. Es sind 2 bis 3 Stative drin und Durchlichtschirme. Und das reicht schon aus, um so ein kleines Fotoshooting zu machen, bei dem man durchaus Porträt, Oberkörperporträt oder auch mal Ganzkörperbilder machen kann. Dann bin ich schon relativ gut ausgestattet. Das passt hinten zack ins Auto rein und das kann ich vor allen Dingen auch alleine tragen. Und es ist relativ unkompliziert. Ja, und wenn es dann noch etwas größer sein soll, dann kommt auch noch das 70-200 mit, was ich auch ein ganz fantastisches Objektiv finde, wenn man freistellen will. Und das ist ja auch bei einer Offenblende von 2,8 unglaublich scharf. Und es macht richtig Spaß, dann damit zu fotografieren. Das wäre dann so mein großes Besteck, was ich mitnehme.
Also ich mache so ein bisschen einen Unterschied, wie weit fahre ich weg?
Ja.
Das ist so, wenn ich hier was im Umland mache oder eine Ortschaft besuche, wo ich wieder hin kann im Endeffekt. Und da jetzt ich jetzt nichts Großartiges, sagen wir so, nicht weiß, dass da eine großartige, einmalige Veranstaltung stattfindet. Das heißt, ich bin jetzt mal als normaler Touri unterwegs und mache mal einen schönen Ausflug. Dann bin ich auch manchmal nur mit dem 2470 drauf unterwegs, um einfach mal ab und zu einen schönen Schnappschuss zu schießen. So, weil dann habe ich nicht unbedingt immer ein Ziel und einen Weg, sondern denke mir auch, notfalls kannst du ja nochmal kommen. Ich kenne es allerdings, ich habe mich geärgert in Brasilien 2007, dass ich kein Stativ dabei hatte. Das war unheimlich ärgerlich. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich als lichtstarkes Objektiv auch nur das 70-200 mit einstecken und hatte vorher noch das 17-85, so ein 3,5 bis 5,6, was bei Tageslicht vollkommen ausreicht. Und hätte ich ein Stativ dabei gehabt, hätte ich auch damit bestimmt abends noch was machen können. Und seitdem bin ich da so ein bisschen gebrandmarktes Kind. Damals war das 10-22 jetzt für Panoramen, das war das 17-85 und das 70-200, dazu ein Extender 1,4 und noch die sogar damals 20D noch. Und ich sag dir, wenn du da so abends sitzt und dann mit 2,8 fotografierst, ist so, da wird man süchtig.
Ja.
Und 2 Jahre später, dann 2009 in Südafrika, da war es dann tatsächlich so, Stativ war immer mit dabei, wenn auch getrennt, nur das Dreibein praktisch ohne den Kopf aufgegeben und den Kopf im Rucksack. Von daher konnte dann im Endeffekt keiner so wirklich was damit anfangen. Ich meine, okay, ging auch alles gut, ging auch nicht kaputt. Und dann halt das 2470, das 70-200 und das 10-22. Dazu verschiedene Graufilter, Speicherkarten, ein Blitz nur. Das reicht, wenn man da unterwegs ist. Allerdings ein zweites Gehäuse. Das schon noch und auch noch ein 17-85 für den Standardbereich. Da hat dann, wir haben ja im Endeffekt in Südafrika das so aufgeteilt, dass ich während der Fahrt durch die Landschaft vorne saß und meine Frau hinten. Ich vorne mit meiner Hauptkamera, sie hinten mit meiner Zweitkamera. Und Objektive haben wir stellenweise mal durchgetauscht und haben dann universell unabhängig der eine vom anderen fotografiert. Und da war dann auch der zweite Party ganz gut angebracht. Aber dann hat es auch damit gereicht. Also da habe ich kein Fischei gebraucht, da brauchte ich keinen zweiten Systemblitz. Da habe ich auch keine 20 bis 30 Akkus gebraucht. Da waren das, glaube ich, 8 Stück. Die konnte ich während der Fahrt immer im Auto laden, ein Autoladegerät. Und da war ich auch happy. So. Und dann ist das alles auch nicht mehr so schwer, nimmt auch nicht mehr so viel Platz ein. Und dann ist es sogar so, dass ich gar kein Low-Pro-Täschchen dabei hatte in Brasilien, ganz speziell. Alles, was wertig und teuer ausschaut, ist schneller geklaut, als man gucken kann. Hm. Kein Schmuck, keine Uhr, kein Ehering. Gut, ich war noch nicht verheiratet in Brasilien. keine Kette, kein gar nichts. Und eine ganz abgehalfterte, ziemlich verschlissene Tasche. Da habe ich alles eingewickelt in ein Handtuch, damit da nichts passieren kann. Und habe dann wirklich immer nur alles dann rausgenommen, wenn ich vor Ort war, wenn ich wusste, was ich fotografieren wollte. Habe meine Bilder gemacht, habe alles wieder weggepackt und bin weitergegangen. Da durfte man gar keine Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, Brasilien war durchgängig nur im Rucksack und in so einer abgehalfteten, kaputten Tasche. Allerdings kein Fotorucksack. Okay. Und ist auch nichts passiert.
Ja gut, da ist man ja auch schon eingeschränkt, was dann da reinpasst. Ne? Dann die Not macht dann erfinderisch, dann überlegt man sich, okay, was brauche ich wirklich? Womit kann ich in der größten Not das meiste auch wirklich abdecken? Ja, ich stelle immer fest, ich habe eigentlich immer zu viel mit und ich probiere es jetzt demnächst wirklich nur noch mit einem Objektiv und ich glaube auch, dass ich ganz gut damit hinkomme. Ich habe jetzt nochmal neulich in der Kirche fotografiert und habe dann bei der die 7000 einfach mal auf 3200 ISO fotografiert und die hat eine so unglaublich gute Rauschleistung oder so unglaublich gute Abbildungsleistung auch bei hohen ISO-Zahlen, dass du das so im normalen Gebrauch überhaupt nicht siehst. Also und dann ist es auch eben nicht so schlimm, wenn dann die Offenblende 3,5 oder etwas höher liegt. Damit kannst du das locker kompensieren.
Ja, also vielleicht ganz kurz einfach mal an unsere Hörer die kurze Erklärung, weshalb wir momentan ein bisschen viel um die Ohren haben. Also es ist beruflich bedingt. Abgesehen davon habe ich halt noch so ein Dingen angeleiert, dass ich ja als Laiendarsteller in einem Musical, das seit dem 3. Juni hier in Fulda spielt, und zwar dem Musical Die Päpstin, mitagiere und hatte hier neben meiner Choreografie und 13 Kostümwechseln, der schnellste in 20 Sekunden, 17 von 22 Szenen, in denen ich mit dabei bin und Auf- und Abgänge habe und. Wir singen, wir tanzen, wir machen ja alles, was da so dazugehört. Wer Lust und Laune hat, mal nach Fulda zu kommen, sich das Musical anzugucken, macht das. Wer sowieso schon Karten hat, schreibt uns doch mal, wenn ich im Theater bin, dann sage ich euch mal Hallo. Und wir lernen uns mal kennen, außer der Reihe, außerhalb eines Workshops. Worauf ich aber hinaus will, ich war einer der zwei Fotografen, die auch engagiert worden sind, für das Programm F zu fotografieren. Und wenn du gerade mit hohen ISO-Zahlen sprichst und Offenblende, dann kommen wir hier in den Bereich des Umgebungslichtes, denn dort im Theater saß ein Lichtgott. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also er hat wirklich dirigiert stellenweise. Er hatte noch zwei Helfer und die hat er wirklich dirigiert mit mehr Licht, weniger Licht, Licht weg. Er hat Knöpfe gedrückt, einen Trackball vor sich sitzen und liegen gehabt, hat das alles programmiert und so läuft jetzt momentan auch die Show. Wahnsinn. So, also heißt das im Endeffekt, wir brauchen ja eine Kamera, die nach Möglichkeit einen höheren ISO-Wert ermöglicht und dabei wenig rauscht. Und wir brauchen nach Möglichkeit, um den ISO-Wert gering halten zu können, eine Objektive, die auch eine relativ gute Offenblende anbieten.
Mhm.
So, und daher war ich dann natürlich mit meinen 2.8ern ganz gut ausgestattet. Wir haben uns sofort aufgeteilt. Der Kollege und ich haben zum ersten Mal zusammengearbeitet und er bot mir gleich seinen Tritt an. Du, ich habe hier eine Leiter, wenn du die mal brauchst, sage ich, nee, ich habe mir überlegt, wir machen es anders. Wenn es dir recht ist, er war mit seiner Frau da, ihr macht hier vorne Close-Ups. Ich habe mir gestern schon die Reihe 12 rausgeguckt, von dort habe ich die Totale. Ich mache ab und zu Totale und schieße von oben ab und zu mal Bildausschnitte raus. Ist das okay? Ist okay. Wir haben für ein Musical, das nicht ganz 3 Stunden dauert, 8 Stunden fotografiert. Das Programmheft ist Hammer. Die Farben, die Bilder, klasse. So, und man lernt eins ganz wichtig dazu. Es muss nicht immer ein hoher ISO sein und es muss nicht immer Offenblende sein. Auch auf einer Theaterbühne bei schwierigen Lichtverhältnissen. Wenn weißes Licht gesetzt wird und ihr habt eine Mischlichtsituation, eine Person wird richtig weiß herausgearbeitet und unten sitzen weitere Personen, die dunkel angestrahlt werden, überstrahlt euch, wenn ihr euch auf die automatische Belichtungsmessung der Kamera verlasst, die Person, die im weißen Licht steht. Da ist keine Kontur mehr, da ist keine Farbe mehr, alles futsch. Und dann fängt man an, immer im neuen Bereich die Blende zu regeln oder den ISO-Wert. Und dann sollte jeder seine Kamera blind beherrschen. Mal ganz kurz einen Einwurf noch zu ISO 3200. So hoch sind wir nicht gegangen. Wir haben uns in ISO 1000, 1250, stellenweise ISO 800 bewegt. Blende 2,8 bis 5,6. Ja, dazwischen, aber es ist dann gut, wenn man ein Objektiv hat, dass man bis zu 8 runterdrehen kann, wenn man es braucht.
Genau, was mir dazu einfällt, die Belichtungskorrektur, die ist ja bei Nikon, ist das so eine ganz kleine Taste direkt neben dem Auslöser und da kann man in Drittelblendenstufen auch mal eben die Belichtung nach unten korrigieren und das wäre eben gerade wichtig, wenn man eben Personen auf der Bühne fotografiert, denn der schwarze Hintergrund ist für die Kamera eigentlich immer ein Zeichen, dass das Bild zu dunkel belichtet ist und so will die Kamera alles auf der Bühne natürlich heller belichten und dazu kommt es eben, wie du schon sagst, dass die Personen total ausgebrannt sind und der schwarze Hintergrund dann auf grau sozusagen hochbelichtet wird.
Ja, also man sollte wirklich mit der Funktion seiner Kamera vertraut sein. Bei Canon ab der semi-professionellen Reihe habt ihr auch hinten das komfortable Steuerrad und wenn das freigeschaltet ist, dann könnt ihr hiermit die Blende regeln, während das kleine Steuerrad vorne dann die Belichtungszeit macht und auch die Belichtungskorrektur ist hier ein bisschen tricky, da müsst ihr genau wissen, wo ihr blind ein Knöpfchen zu drücken habt, um dann über das vordere Steuerrad hier zu korrigieren. Aber das ist alles Trainingssache. Ich kann das im Dunkeln und jeder andere, der sich ein bisschen mit seiner Kamera beschäftigt, mit der Zeit auch.
Ja, das geht ganz schnell. Also wenn man erstmal eine Viertelstunde im Dunkeln fotografiert hat, dann hat man das raus. Also das ist
wenn man Problem. Dann den Objektivdeckel nicht abgemacht hat und keine Lichtquelle war, waren es alle schwarze Bilder.
Ja, das über den Punkt sind wir hoffentlich hinaus. Und nein. Damit wir über den Punkt hinauskommen, Michael, sollten wir mal wieder einen Workshop besuchen. Was meinst du?
Ja, ist es immer gut, sich ein bisschen fortzubilden und vielleicht einfach auch den Smalltalk dabei zu nutzen. Und wir haben wieder vor, euch ein bisschen Fachwissen zu vermitteln in Verbindung mit einem schönen Wochenende. Viel Infos, viel Put-in, Austausch, Kennenlernen, alles, was so dazugehört. Wer schon mal auf einem Workshop von uns war, kennt das. Wer noch nicht da war, ist herzlich willkommen, denn wir würden uns gerne mit euch am 27. bis zum 28. August in Norddeutschland treffen.
Wir wollen diesmal nicht in Fulda und Umgebung fotografieren, sondern in Niedersachsen und zwar zwischen Osnabrück und Bremen. Dort liegt die kleine Stadt Vechta und dort wollen wir uns gemeinsam dem Thema Strobist-Fotografie widmen. Und zwar soll es darum gehen, dass ihr seht, wie einfach es ist, ganz tolle Porträts zu schießen mit einer Ausrüstung, die sich jeder leisten kann. Also ihr braucht dazu nur ein, zwei Aufsteckblitze, ein paar Durchlichtschirme, alles werden wir da haben, sodass das jeder mal ausprobieren kann, auch mit unserem Equipment. Und wir wollen euch zeigen, wie einfach es ist, ganz tolle Porträts eben zu schießen und werden dann die ein oder andere interessante Location aufsuchen, wo wir dann gemeinsam Fotos machen können. Und ein Model werden wir auch dabei haben.
Ja, ihr seht also, hier ist mal der Workshop da, bei dem es nicht darum geht, die teuren Studioblitze zu haben, sondern vielleicht auch das vorhandene Equipment ein bisschen mitzunutzen. Einfach mal zu gucken, was verbirgt sich hinter Strobist, wie funktioniert das, was brauche ich dazu? Vielleicht habe ich es schon. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wie Tino schon angemerkt hat, unser Equipment steht euch während unserem Beisein immer zum Testen zur Verfügung. Hier besteht die Möglichkeit, auch mal ein Objektiv zu nutzen, das man vielleicht selber nicht hat, aber schon mal immer probieren wollte. Alles das gehört da ein bisschen mit rein. Lasst euch überraschen. Zu genaueren Details, was die Anfahrt betrifft, was die Unterkunftsmöglichkeiten betrifft, werden wir euch in der nächsten Folge noch weitere Infos geben. Wir möchten euch den Termin schon mal an die Hand geben. Nehmt bitte euren Kalender. Wenn ihr Interesse habt, tragt euch das Ganze schon ein. Und wer Lust und Laune und schon Zeit hat, kann uns auch jetzt schon sein Interesse bekunden. Wir melden uns dann per E-Mail auch nochmal mit den Daten zu verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten, was das Ganze kostet, wann es genau losgeht und einer kurzen Zusammenfassung des Inhalts, der euch erwartet. Alles genau. Das bekommt ihr dann per E-Mail.
Genau, und wer Lust hat und schon mal sein Interesse bekunden möchte, kann uns schreiben an info@fotopodcast.de, Fotopodcast zusammengeschrieben. Und ihr könnt Fragen äußern, ihr könnt auch schon mal Wünsche äußern, was euch noch in dem Zusammenhang interessiert. Und nächste Mal gibt es dann mehr Informationen.
Genau. Ja.
Ja, Michael, so, was haben wir noch? Du hast wieder dein Computer-Equipment erweitert.
Ja, super. Ich habe mal hier aus einer Laune gedacht, okay, Shortcuts, Photoshop kennt jeder, der mit Photoshop schon gearbeitet hat. Bei meinen VHS-Kursen oder auch unseren Workshops versuche ich diese zu vermeiden, denn alle die, die damit noch nicht gearbeitet haben, stehen sonst da und verstehen nicht, wieso funktioniert jetzt dieses und jenes. Und ich habe mir mal überlegt, zu den normalen Shortcuts, es gibt verschiedene Möglichkeiten von Hardware-Anbietern, die Tastaturen mit einer Shortcut-Belegung für Photoshop anbieten. Und die letzten, die ich gefunden hatte, lagen so zwischen 300 und 700 Euro. Prima. Und aus einer Laune heraus habe ich jetzt einfach mal geschaut, was gibt's denn noch so? Und ich habe was gefunden, das, beim Auspacken mich unheimlich begeistert hat. Also es ist sehr befremdlich. Es kam in einer Klarsichtverpackung mit lauter bunten Tasten und kleinen Symbolen drauf.
Mhm.
Kleine Symbole, die zum Beispiel halt dann benannt sind mit Maskieren, Zauberstab, Radiergummi, Ansicht drehen, Standardfarben, Vordergrund, Hintergrund, Stempel, Pfadauswahl, Protokollpinsel, Vordergrund, Hintergrund tauschen, freistellen, verschieben, Pinsel, Verlauf etc. Das sind alles die Befehle, die ihr in der Werkzeugleiste links habt. Das heißt, mit dieser Tastatur, die, sobald Photoshop geöffnet wird, direkt das erkennt und durch einfachen Druck der Taste dann das jeweilige Werkzeug auswählt, ohne die Steuerungstaste zu drücken und ohne einen Buchstaben dazu, sondern nur die jeweils belegte Taste. Zusätzlich funktionieren natürlich auch noch alle anderen Shortcuts, die ihr kennt, mit in Verbindung der Steuerungstaste. Ja, und dann kommt das Ding in, es ist begeisternd, wenn auch zu Anfang befremdlich aufgrund der Farben, aber begeisternd, weil sehr flach, sehr stylisch. Und hätte ich es mir genau angeguckt, dann wäre es mir gleich aufgefallen, aber ich habe mich erstmal gewundert, sage ich, prima, sieht heiß aus, ganz flach, klein, prima. Aber das Anschlusskabel schon ganz schön kurz, seltsam. Allerdings, ah, geil. Zwei USB-Anschlüsse noch an der Tastatur selber. Das heißt, mein Tablet kann ich direkt, mein Grafikboard kann ich direkt noch mit anschließen und drehe es dann rum. Und was sehe ich auf der Unterseite? Einen Apfel.
Oh ja, sehr schön.
Ja, ich habe hier XSKN-Tastatur für Photoshop CS4, CS5, also schon geupdatet für CS5, von Hippie. Hippie klingt so wie der Babynahrungshersteller Hip, endet allerdings dann noch mit IH, ist also von vorne nach hinten und von hinten nach vorne gleich zu lesen. Liegt preislich zwischen 93 und etwas über 100 Euro. Funktioniert, auch wenn sie für Apple konzipiert ist, auch auf ihrem Windows-Rechner. Ihr müsst euch nur damit abfinden, dass keine Windows-Taste drauf ist. Dafür aber die Command-Taste von Apple. Und sorgt zu Anfang für ein bisschen Verwirrung, wenn man in Ads sucht, weil man kann mit dieser Tastatur natürlich auch ganz normal schreiben. Also sie funktioniert für alles, so wie jede herkömmliche Tastatur. Nur halt, sobald Photoshop geöffnet wird, erkennt das die Tastatur. Und dann ist es so, dass hier einfach die Werkzeuge viel schneller gewechselt werden können. Somit habe ich jetzt links meine Tastatur mit einem derzeit noch zu kurzen Kabel, denn es ist ja für den Apple konzipiert und hier wird ja im Endeffekt beim iMac direkt an den Monitor angeschlossen. Der Weg ist nicht so lange wie bei meinem Windows-Rechner.
Okay.
Aber mit einem USB-Verlängerungskabel kann ich auch das dementsprechend ausgleichen. Ja, und jetzt bin ich einfach ein bisschen schneller und es macht Spaß. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Musstest du dafür Treiber installieren oder wird von Photoshop direkt die Tastatur erkannt?
Das war meine große Frage, als ich das Ding ausgepackt habe und den Apfel hinten drauf saß. Funktioniert das überhaupt mit meinem Windows-Rechner? Ich habe das über Amazon besorgt oder bestellt und dort überhaupt keinen Hinweis darauf gefunden, dass es nur für Apple wäre. War aber jetzt ein wenig irritiert. Es ist keine CD dabei. Also blieb mir eigentlich nichts anderes übrig als auspacken, dranstecken und überraschen lassen. Das habe ich gemacht. Es kam nicht einmal eine großartige Meldung auf Windows. Ich habe dann Photoshop geöffnet und siehe da, es funktioniert. Einfacher geht's nicht.
Ja, super. Dann wirst du ja demnächst deine Fotos alle noch viel schneller am Kunden haben.
Ja, ich sehe doch zu, ne?
Super. Ja, siehst du, beim Apfel sind wir schon. Ich habe ja in einer der letzten Folgen ganz begeistert von den Apps für Android berichtet und ja, was soll man sagen? Jetzt bin ich abtrünnig geworden, nämlich ich habe auch ein iPhone. Irgendwie war es nicht mein Ding mit Android und ich bin auf ein kleines Fototool gestoßen. Mal sehen, ob du auf den Namen kommst. Kombinier mal Instant Messenger mit Telegram.
Instant Messenger mit Telegram.
Ja.
Instagram, aber
Instagram, da bist du schon auf dem richtigen Weg. Genau, es gibt ein Programm, Instagram wird's geschrieben, ein kleines Programm. Und zwar, ja, was ist es? Es ist ein kleines Fotoprogramm. Man kann Fotos verteilen. Auf der Homepage steht, es ist ein schneller, schöner und lustiger Weg, deine Freunde durch Bilder an deinem Leben teilhaben zu lassen. Also es ist im Prinzip so eine Art Community. Ich bin in der Lage, ein Foto mit meinem iPhone aufzunehmen. Das kann dann sogar geotaggt werden. Und dann kann ich es hochladen. Und beim Hochladen kann ich gleich definieren, soll es bei Facebook, bei Twitter oder bei Flickr gepostet werden. Und kann sozusagen all denjenigen, die sich für mein Leben interessieren, mitteilen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache und so weiter. Und damit das auch noch ein bisschen interessant aussieht, hat Instagram die Möglichkeit, das Bild zu bearbeiten. Und zwar gibt es so eine ganze Reihe von Voreinstellungen und ich kann das Foto dann im Stil von einem Röntgenbild, im Stil eines Schwarz-Weiß-Bildes mit Vignette und so weiter, also in ganz, ganz vielen verschiedenen Bearbeitungsmodi gleich bearbeiten lassen und dann wird es eben verkleinert und versendet. Und ähnlich wie bei Twitter kann man auch Kontakte knüpfen, die dann darüber informiert werden, dass man dann ein Bild veröffentlicht hat und so weiter. Also kein lebenswichtiges Programm, aber ein kleines lustiges Programm, wenn man auf Reisen ist und seinen Freunden oder Bekannten ein bisschen was von seinem Weg erzählen möchte.
Ja, da bin ich auch ehrlich. Ich bin jetzt gerade Tester eines iPad 2, Juche.
Oh, Michael.
Ja. Es hat mich noch nicht so weit infiziert, dass ich mein eigenes kaufe, aber es ist schon sehr spaßig. Lass mich überraschen, was noch kommt.
Ich wette, du testest auch heimlich Nikons, oder?
Nee, ich hatte aber heute einen in der Hand.
Oh.
Ja, wir haben im Studio einen Chroma-Key-Hintergrund ausprobiert und das ist vielleicht eins der Themen, das wir in den nächsten Folgen euch mal kurz erläutern, was denn genau Chroma-Key ist, wie es funktioniert und was man damit machen kann.
Mhm.
Und Marek, Stefan und ich hatten heute ein kleines Meeting im Studio, haben uns überlegt, was machen wir als nächstes, wie gehen wir hier voran, was renovieren wir, was restaurieren wir, wie geht's weiter, wie soll es noch ausschauen? Und, was halt so alles mal in einem Studio passieren kann. Ja, und dann haben wir das ausprobiert. Stefan hat in den Blitz geguckt, war geflasht, konnte für 5 Minuten gerade gar nichts mehr. Und dann hat Marek sich vor den Hintergrund gestellt und mir seine Kamera in die Hand gedrückt.
Okay, und Sie sind was geworden, ja?
Ich bin erstaunt darüber, wie eine Nikon aus Marek eine so hübsche Person machen konnte.
Du, da muss es an deinen Fähigkeiten gelegen haben.
Nein, also ging gut.
Schön, die beiden, die werden uns lünchen.
Naja, wären sie mal dabei, dann könnten sie nicht.
Ja.
Könnten sie gleich ein Veto einlegen.
Also ihr beiden, ihr müsst mal wieder dabei sein.
Ja, nein, also wir grüßen euch von beiden ganz herzlich.
Genau.
Zum Glück sind wir zu viert und schaffen es dann auf jeden Fall immer mal zu zweit, zu dritt oder auch zu viert für euch da zu sein. Wir wollen eins mal wieder tun, wenn wir gerade so dabei sind, euch einfach nochmal daran erinnern, die Flickr-Gruppe kennt ihr und ich sehe auch immer mal rein und stelle fest, dass ihr ganz fleißig weiter Bilder hochladet. Mal einen ganz lieben Gruß an den Peter. Die Mondaufnahmen gefallen mir sehr gut und dein Tag am Flugplatz von kleinen bis zu großen Hubschraubern, auch da gibt's einiges, was wirklich sehenswert ist. So wie es Peter jetzt gerade geht, kann es euch auch gehen. Wir schauen uns das an. Wenn es die Zeit erlaubt, kommentieren wir das Ganze auch. Gerne mal mit konstruktiver Kritik. Einfach eine ehrliche Meinung. Alles, was da dazugehört, das könnt ihr aber auch gerne untereinander tun. Es soll ja eine Community sein im Endeffekt unserer Hörer. Helft euch gerne ein bisschen selber. Wenn euch was auffällt, merkt es doch einfach kurz an. Bei Martin hatte er ein Porträt seiner Lieblingsratte fotografiert und ich habe festgestellt, dass auf dem einen Auge keine Reflexion war, keine Lichtreflexion. Und ein Auge ohne Lichtreflexion wirkt tot. Kennt das? Jede Person von uns hat immer so ein bisschen Tränenflüssigkeit oder eine leichte Flüssigkeit, die die Augen benetzt und hier wird halt einfach Licht reflektiert. Und matte Augen sind halt ein bisschen, Mir fiel's auf. Ich habe Martin eine kurze Anmerkung drunter geschrieben. Er hat sich bedankt, hat das Ganze im Lightroom korrigiert, auf beiden Augen ist eine Reflexion, das Bild wirkt wieder ganz anders. Sowas zum Beispiel. Schaut euch das mal an, denkt an unsere Facebook-Gruppe, hier gibt's auch die Fotopodcast-Gruppe. Wir müssen in nächster Zeit ein bisschen aktiver wieder werden, das kommt. Aber auch ihr könnt ja eure Ideen, eure Tipps, eure Anregungen, eure Fragen, wenn ihr sie nicht per E-Mail schicken wollt, fast jeder ist heutzutage bei Facebook. Wir haben von Tag zu Tag neue Twitter-Freunde, die uns folgen. Dann schreibt doch da direkt mal rein. Da gucken wir auch rein. Wir sind auch fast jeden Tag mal in Facebook. Ihr wisst, dieser Fotopodcast ist für euch und lebt aber auch durch euch.
Genau. Also wir sind gespannt, was von euch kommt. Wir nehmen auch dort über diesen Weg gerne Anregungen auf. Wenn euch irgendein Thema auf den Nägeln brennt, dann wollen wir da gerne drauf eingehen. Gut, Michael. Ich glaube, das war's.
Ja, Tino.
Hat Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
Danke, gebe ich gerne zurück.
Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge. Wir sagen jetzt mal einfach nicht bis in 14 Tagen, sondern wir sagen so schnell wie es geht und hoffen, dass wir dann wieder für euch da sind.
Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge auch ein bisschen Spaß gemacht. Freut euch auf das nächste Mal. Bleibt uns treu. Wir sind euch treu. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, bis bald.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.